Wir haben uns im Januar, dann letzten Sonntag, damit befasst, mit dem Thema Beeinflusse und verändere die Welt. Wir haben im Januar darüber gesprochen und uns angeschaut, und wir sind von Anfang Apostelgeschichte bis Ende Apostelgeschichte durchgegangen und haben festgestellt, dass die erste Gemeinde, die ersten Gläubigen, ihre ganze Welt auf den Kopf stellten. Sie haben das Römische Reich mit dem Evangelium bis in die Grundfesten hinein erschüttert. Und Paulus war zum Beispiel nur 2 Jahre in Ephesus, und in ganz Kleinasien ist das Evangelium verkündigt worden, bekannt geworden. Das heißt, sowohl unter den Juden als auch den Nichtjuden. Innerhalb von 2 Jahren. Und wir sind leicht geneigt, und wir haben auch gelesen, von Anfang immer wieder, täglich tat der Herr hinzu, 3.000 kamen hinzu, 5.000 kamen dazu, Scharen kamen dazu. Immer wieder, wir merken, da war kein Stillstand, kein Rückgang, sondern immer Zugang. Die Gemeinde wurde immer, immer größer. Und das alles in einem heidnischen Umfeld, in einem Umfeld, in dem die Menschen Dämonen anbeteten, ihre Göttinnen hatten. Die Bibel zeigt uns sogar, dass in diesem Gebiet, damals in Pergamon zum Beispiel, der Sitz Satans war. Er hatte dort seinen irdischen Sitz. Und all diese Dinge. Und trotzdem, das Evangelium breitete sich aus. Wir haben letzten Sonntag Beeinflusse und verändere die Welt, Teil 2, angeschaut und sagt, ist das nur eine Sache der Apostelgeschichte? Oder ist das auch in unserer Zeit so? Wir haben festgestellt, dass in unseren Tagen überall oder in vielen Teilen der Welt Scharen von Menschen zum Glauben kommen. Wir haben letzte Woche uns angeschaut, in Asien, in einem Gebiet, fing ein Missionsehepaar eine Arbeit an oder die Verkündigung an in einem Land, in dem Verfolgung war, Druck ist, man den Märtyrertod stirbt, wenn man erwischt wird und so weiter, Folter, Qual. Und doch innerhalb von 10 Jahren haben sie 1,7 Millionen Menschen zum Glauben geführt und getauft und haben in dieser Zeit in diesen 10 Jahren fast 160.000 Hausgemeinden gegründet. Dann haben wir festgestellt, dass andere Missionare auf der Welt anfingen zu schauen, was ist da anders? Diese Leute in Kleinasien leben nicht mehr ein normales Christentum, sondern sie haben sich entschieden, den Missionsbefehl, das Evangelium ernst zu nehmen, Jünger zu sein. Wir haben festgestellt, in Kleinasien, im Nahen Osten, da ist im Jahr 2005 ein Ehepaar hingekommen. Dieses Ehepaar hat in einem muslimischen Land, in dem Verfolgung und Druck ist, Folter ist, viele schon hingerichtet wurden wegen ihres Glaubens. Sie haben dort versucht, Hausgemeinden zu gründen und haben innerhalb 6 Jahren, also von 2005 bis 2011, innerhalb von 6 Jahren haben sie 6 Hausgemeinden gegründet. Sie bekamen großes Lob, weil man sagte, dass sie sehr erfolgreich seien. Und dann hörten sie davon, dass woanders sich viel mehr Menschen bekehren. Und sie sind hingegangen, haben gesagt, wir wollen wissen, wie machen die anderen das? Was läuft da anders? Sie sind zu einem Training gegangen, haben sich das angeschaut und sind zurück in den Nahen Osten und haben innerhalb 8 Monaten, 2011, innerhalb 8 Monaten 50 Hausgemeinden gegründet. So, wir haben verschiedene andere Beispiele uns auch letzte Woche angeschaut. Die Predigt ist im Internet, man kann sie dort hören und anschauen. Und ich will noch mal kurz gehen, was ist der Unterschied oder was machen Sie anders, haben wir uns gefragt. Was machen diese Gläubigen anders? Erstmal, haben sich entschieden, dem Missionsbefehl zu gehorchen. Matthäus 28, 19 bis 20. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie, also diese in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu bewahren, wörtlich also allem zu gehorchen, was Jesus euch geboten habe, lehrt sie dem zu gehorchen. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Sie gehorchen dem Missionsbefehl, indem sie das ernst nehmen, was Jesus sagt, geht hin und nicht komm. Wir sagen ja meistens den Leuten, komm. Wir geben irgendwo einen Flyer und dann komm in die Gemeinde. Komm in den Hauskreis. Sie gehen hin, dort, wo die Menschen sind, und führen sie dort, wo sie sind, in ihrem Umfeld, in ihrem Zuhause, in ihrem Lebensbereich, zu Christus. Sie gehen hin, und der Missionsbefehl sagt, geht zu allen Völkern, geht zu jedem. Wähle nicht nur einige aus, denen du das Evangelium bringen willst, sondern verkündige es, teile das Evangelium mit jedem Menschen, der dir begegnet. Das ist ihr zweiter Punkt, dem sie Folge leisten und gehorsam sind. Das dritte ist, mach zu Jüngern. Sie machen die Leute zu Jüngern und nicht zu Gemeindemitgliedern. In der westlichen Welt haben wir, der Großteil sind Gemeindemitglieder und sind keine Jünger. Man sitzt also so, sage ich mal, seine Gottesdienstzeiten ab. Und Jünger sind Menschen, die dem gehorsam sind, was Jesus sagt. Sie folgen dem, was Jesus sagt. Gemeindemitglieder nicht unbedingt. Sie machen also Menschen zu Jüngern und nicht nur zu Gemeindemitgliedern. Die Frage heute ist, wie kann ich, du und ich, wie können wir die Welt beeinflussen und verändern? Wie können du und ich das machen? Wie können wir das heute machen? In Deutschland, in Darmstadt, bleiben wir in Darmstadt. Wie können wir das in unserem Land machen? Wie können wir es machen? Ich will 3 W-Fragen reinbringen heute in den Gottesdienst. Und ich lese gerade ein Buch, das ich sehr spannend finde, sehr interessant finde. T4T, also das heißt nicht T für T, sondern Trainer für Trainer. Diese explosionsartigen Gemeindegründungsbewegungen, die es da gibt, die so stark wachsen, haben sich auf die Fahne geschrieben, oder dass ihr Weg, den sie gehen, ist, jeden Menschen zu einem Jünger zu machen und nicht zu einem Gemeindeglied. Jeder soll dem Herrn gehorsam sein und ihm folgen. Das ist ihr Geheimnis. Menschen zu gehorsamen Jüngern zu machen. So, und diese folgen Jesus. Und wir wollen uns 3 Fragen stellen. Warum, wem, wie? Und da will ich heute Abend auf eingehen und uns auch Lösungsvorschläge machen, wie wir Einfluss gewinnen können, da wo wir leben. Warum? Erstes, warum Christen das Evangelium anderen nicht mitteilen? Warum teilen wir in Deutschland, in Europa, in der westlichen Welt den Menschen kaum das Evangelium mit? Es gibt immer nur wenige, die es tun. Es gibt einige wenige, die das machen. Und Gemeinden, als Gemeinden haben wir auch irgendwie ein Alibi. Wir haben unser Go-Team, wir haben unser Straßenkirche-Team, wir haben unser Team, das im Rotlichtmilieu arbeitet, wir haben unser Baseline. Also wir haben so ein paar Elite-Leute, die erfüllen gewisse Aufgaben. Somit haben wir als Gemeinde ein super tolles Entschuldigungsruhekissen, dass wir sagen, wir tun ja etwas. Aber in Wirklichkeit tun wir es ja nicht unbedingt, sondern es tun ein paar Leute, die alles vielleicht auch noch doppelt machen. So, und das müssen wir uns, diese Fragen müssen wir uns stellen. Warum Christen das Evangelium nicht verkündigen? Erstens, mangelnde Motivation. Man sieht eigentlich keinen Grund, jetzt das Evangelium groß zu verkündigen. Man hat auch keine Vision für sein Leben. Jesus hat gesagt, geht hin und macht alle Menschen zu Jüngern. Geht zu jedem und macht sie zu Jüngern. Aber irgendwie sind wir nicht motiviert. Da ist vielleicht unser Leben schön bequem und angenehm. Der Fernsehsessel, der einlädt zur Ruhe. Das sind viele andere Punkte, wo wir sagen, eigentlich haben wir ja unsere Spezialisten dafür. Ich will mich da jetzt nicht unbedingt reinhängen. Wie sagten mir manche auch, weißt du, Herbert, ich will es auch nicht verkehrt machen, wenn ich Zeugnis gebe. Also ich glaube, du kannst nicht viel verkehrt machen, aber heute werde ich dir auch zeigen, wie du es machen kannst, ohne dass es verkehrt wird. Mangelnde Motivation, Vision. Das, warum Christen nicht das Evangelium verkündigen, ist ganz einfach Ignorierung des Missionsbefehls. Man ist kein Jünger. Jünger gehorchen ihrem Lehrer. Unser Meister, der uns errettet hat, Jesus hat gesagt, geh und predige, verkündige, teile das Evangelium mit jedem. Teile das Evangelium mit jedem Menschen. Aber wir ignorieren das. Wir ignorieren den Missionsbefehl. Im Prinzip sind wir Befehlsverweigerer, wenn man so will. Wir sagen, gut, Jesus hat es gesagt, ist schön, Matthäus am letzten und so weiter. Wir haben ja all diese Sprüche. Wir ignorieren diesen Missionsbefehl und gehen dem nicht nach, was Jesus uns aufgetragen hat. Du und ich, wir wurden nämlich gerettet, um andere zu retten. Wir wurden gerettet, damit wir andere retten. Wir wurden nicht nur gerettet, damit wir dann in der Gemeinde sitzen, sondern wir wurden gerettet, um diese gefallene, verlorene, zur Hölle gehende Welt retten. Dass wir alles unternehmen, möglichst viele, die auf dem Weg zur Hölle sind, die in Verlorenheit sind, möglichst viele aus diesem Zustand herauszuholen, sie zu Christus zu führen, dass sie ewiges Leben haben und so letztlich, dass die Braut Christi auch voll wird, wenn wir es mal wieder ganz fromm wählen. Du wurdest nicht gerettet, um einfach gerettet zu sein und in der Gemeinde zu sein, sondern der erste oberste Zweck ist natürlich, dass du nicht in die Hölle gehst, dass du nicht verloren gehst, du und ich. Aber der zweite Punkt kommt gleich sofort nach, dass du sofort beginnst, andere zu retten, die auch verloren sind. Geh und rette andere Menschen. Das ist es, warum wir das nicht tun. Mangelnde Motivation, Vision, wir ignorieren es einfach, leben vielleicht auch in einer gewissen Apathie. Aber du und ich, wir wurden gerettet, um andere zu retten. Das ist also das Problem, erste W-Problem, warum wir nicht evangelisieren. Das zweite Problem ist, wir wissen nicht, wem wir das Evangelium mitteilen sollen. Das ist nämlich auch oft ein Problem. Und ich habe mich hingesetzt und ich habe das mal so durchdacht und habe gesagt, ja, wir haben tatsächlich so viele Menschen in unseren Häusern, um uns herum, da wo wir leben, wo wir wohnen, aber wir wissen nicht, bei wem wir anfangen sollen, das Evangelium zu verkündigen. Da ist unsere Straße, da sind die Nachbarn, da sind die Familien, da sind die Bekannten. Bei wem fangen wir jetzt an? So, wir haben also nicht die Idee, wie wir es machen sollen, oder das Wie kommt ja nachher, aber wem, zu wem wir gehen sollen. Und es sind so viele Ungläubige um uns herum, so dass man sich irgendwie doch zurückzieht und erst mal sagt, na, lassen wir es auf uns zukommen oder was auch immer für Gründe sein mögen. Dann will ich dir einen Weg zeigen. Wir wissen nicht, wem wir das Evangelium mitteilen sollen. Ich will, wenn du heute Abend nach Hause bist oder vielleicht, wenn wir nachher in der Zeit des Betens sind, dass du ganz einfach mal deine Augen schließt und dir, ob nun hier oder zu Hause, ein Blatt Papier nimmst und dann schließe deine Augen und denke an jede Person in deiner Umgebung, in deinem Einflussbereich, von der du weißt, dass sie noch kein Christ ist. Lass mal all diese Personen so vor deinem Auge vorbei und schließe die Augen. Wer in meinem Lebensumfeld, in meinem Einflussbereich, in meiner Umgebung, Familie, Nachbarn, Verwandte, Freunde, Kollegen, Studienkollegen, wer ist noch kein Christ? Oder wer folgt noch nicht Jesus nach? Das heißt also, schließ mal deine Augen, denk mal an all die Menschen, mit denen du immer zu tun hast in deinem Einflussbereich und dann schreibe die Namen all dieser Leute auf einen Zettel. Schreibe diese Namen auf ein Blatt, erstelle dir eine Namensliste. Denn Gott will, dass du jedem von ihnen das Evangelium mitteilst. Jeder, der in deinem Einflussbereich ist, für den bist du verantwortlich, dass er das Evangelium hört. Da ist nicht der Pastor verantwortlich, nicht dein Bruder, Schwester in der Gemeinde, nicht irgendwer. In dem Einflussbereich, in dem Umfeld, in dem du lebst, will Gott, dass du dort die Menschen zu Jesus führst. Dazu hat Gott dich dort hingesetzt. Und manches Mal vielleicht an unmögliche Stellen, wo man sagt, oh, die Finsternis ist so schlimm, der Chef ist so blöd, alles ist, es ist nur viel Druck hier. Gott hat dich dort hingesetzt als Licht der Welt, damit du den Unterschied dort machst. Aber nicht nur, dass du hineinleuchtest, denn wir sind ja schon meistens froh, dass wir hineinleuchten, sondern Gott will, dass du in dem Umfeld, in dem du lebst, die Menschen zu Jesus führst. Das ist deine Aufgabe. Das ist deine und meine pastorale Tätigkeit, die wir haben. Du bist der Pastor deines Wohnblocks. Du bist der Pastor deiner Straße. Du bist der Pastor auf deiner Arbeitsstelle. Du und ich, wir sind da verantwortlich. Da, wo wir leben, in unserem Einflussbereich. Gott will, dass du jedem von denen, die du auf dieser Namensliste hast, das Evangelium mitteilst. Wie sagte mir jemand, Herbert, ich glaube, nächstes Mal komme ich nicht in Gottesdienst, das wird mir brenzlig. das wird mir zu brenzlig. Ich bin ja auf einmal gefordert. Ich soll auf einmal etwas unternehmen. Das wird mir zu brenzlig. Dann zweitens, wenn du diese Namensliste erstellt hast, bete und Gott wird dir zeigen, mit wem du anfangen sollst. Wähle von diesem Zettel, den du hast, von dieser Liste, 5 Personen aus, nachdem du gebetet hast, mit Gott darüber gesprochen hast, über die Menschen auf dieser Liste. Wähle 5 Personen aus, denen du sofort das Evangelium mitteilen willst. Das ist deine erste Zielgruppe. Wähle also von dieser Liste 5 Menschen aus. Also du betest mit all den Namen und du sagst, Herr, wer ist Priorität? Wer ist meine Zielgruppe Nummer 1? Wer sind die, die ich erreichen kann? Die am offensten jetzt sein werden, wie auch immer du das ausdrücken willst. Herr, die 5 Personen und diese 5 Personen, die schreibst du extra auf. Dann gehst du weiter und erstellst eine zweite Zielgruppe, zweite Priorität erstmal, weitere 5 Personen. Und ich weiß nicht, wie viele Personen du auf deiner Liste haben wirst, ob nun 20, 30, 40, 50 oder 60, ich weiß es nicht. Aber bilde nach Prioritäten 5er-Gruppen, wo du sagst, diesen Menschen will ich das Evangelium verkündigen. Diese Menschen will ich zu Christus führen. Ich sagte, die ersten 5 Personen, das ist deine Zielgruppe, deine erste Zielgruppe. Wähle andere 5 Personen aus, das ist deine zweite Zielgruppe und so weiter und so weiter. Dann, nachdem du diese Zielgruppe, deine erste Zielgruppe ausgewählt hast, bete für diese Personen. Gott sagt generell, betet für alle Menschen. Betet für alle Menschen. Das ist, was er uns in seinem Wort klar herausruft. Bete für die Personen der ersten Zielgruppe und bitte den Heiligen Geist, diese Menschen vorzubereiten und ihnen ein hungriges Herz zu geben, damit, wenn du das Evangelium mit ihnen teilst, sie dir zuhören und Jesus Christus annehmen. Also jetzt ganz bewusst, diese 5 Personen, Heiliger Geist, du hast Gott mit Gott gesprochen, Gott hat dir als erste Zielgruppe 5 Personen gegeben. Diese 5 Personen wähle ich aus. Und jetzt bete ich, dass du, Heiliger Geist, die vorbereitest. Denn wir müssen wissen, der überführt ist ja der Heilige Geist, das sind ja nicht wir. Wir bringen das Evangelium, aber die Überzeugung, die Überführung macht der Heilige Geist. Jemand sagt es mal so, wenn du anfängst, für diese Leute zu beten, die Jesus noch nicht kennen, wird der Heilige Geist in ihrem Alltag anfangen, sie zu attackieren. Er wird sie herausfordern, er wird ihren Lebensstil herausfordern. Er wird sie von ihren falschen Lebensweisen, ihrer Lebensart, ihrer Gottlosigkeit, der Heilige Geist wird sie attackieren und wird ihnen klar machen, hey, er wird sie unruhig machen, so kannst du nicht weiterleben. Und dann kommst du und sprichst diese Menschen an und sie hören von dir das Evangelium, du zeigst ihnen den Ausweg und sie bekehren sich. Das ist deine Zielgruppe, die du wählst. Menschen, also die du ganz bewusst zu Christus führst oder du betest für sie, dass der Heilige Geist sie vorbereitet und dass sie dir auch zuhören und dass sie das Evangelium annehmen, dass sie Christus annehmen und gerettet werden. Des Weiteren, du weißt vielleicht nicht genau, was du sagen sollst, doch es ist sehr leicht. Es fängt nämlich alles an mit unserer Geschichte, mit deiner und meiner Geschichte. Schreibe deine Geschichte auf. Deine Lebensgeschichte. Deine Geschichte hat nur 3 Teile. Es ist ganz leicht, eine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Diese Lebensgeschichte ist nicht das Evangelium. Diese Lebensgeschichte ist eine Brücke. Es ist eine Brücke, um mit dem anderen ins Gespräch zu kommen. Den anderen dazu zu bringen, dass er dir zuhört. Dass er neugierig wird. Und wir gehen weiter. Deine Geschichte hat 3 Teile. Erster Teil, wie dein Leben vor Christus war. Als du ohne Jesus warst, welche Probleme hattest du? Hattest du Probleme? Warst du voller Ärger? Warst du vielleicht in Bindungen, Gebundenheiten? Was auch immer. Der erste Teil deiner Geschichte ist, wie war mein Leben, als ich Jesus noch nicht kannte? Wie war mein Leben ohne Christus? Das schreibst du auf. Deine ganze Lebensgeschichte sollte nicht mehr als eine DIN A4-Seite umfassen. Nicht länger als eine DIN A4-Seite. Du schreibst also auf, wie war mein Leben ohne Christus? Dann der zweite Teil deiner Geschichte ist, wie du Christ geworden bist. Was ist passiert, dass du gläubig wurdest? Wie kam Jesus in dein Leben? Oh, jeder hat eine andere Geschichte. Ich hatte arge Probleme. Ich sagte, ich bin ja mehrfach im Gefängnis gewesen als Jugendlicher. Und ich hatte viele Schwierigkeiten und viele Probleme. Und mein Leben war irgendwie total in Sinnlosigkeit. Und dann habe ich mich in der Gefängniszelle bekehrt. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Meine Geschichte war also eine problematische Geschichte, auch von der Kindheit her. Das kannst du aber nicht alles aufführen. Du kannst Teile der Geschichte sicherlich ein andermal woanders mitverwenden. Aber das war mein Leben ohne Christus. Dann lernte ich Jesus kennen. Ich nahm ihn dort auf, in der Gefängniszelle. Und der dritte Teil deiner Geschichte ist, was in deinem Leben geschehen ist, seitdem du Christ wurdest. Als ich mein Leben Jesus gab, war auf einmal ein ungeheurer Friede da. Auf einmal merkte ich, all die Unruhe in meiner Seele, die Unruhe meines Lebens war vorbei. Ich saß immer noch in derselben Gefängniszelle, aber auf einmal hatte ich Frieden. Es ging mir gut. Ich hatte so einen Frieden, dass ich herging und sofort anfing, den anderen Mitgefangenen davon zu erzählen, dass ich Jesus kennengelernt habe und dass ich mein Leben Jesus gegeben habe und dass er mir Frieden gibt. Ich fing sofort bei meinen Freunden, mit denen ich ja zusammen sesshaft dort geworden war, die gute Nachricht zu verkündigen. Also die Geschichte ist ganz einfach. Wie war dein Leben ohne Christus? Wie wurdest du Christ? Was ist geschehen, seitdem du Christ geworden bist? Halte die Geschichte kurz. Ich sagte bereits nur eine Seite, sonst verlieren die Leute die Geduld, wenn sie die zuhören. Wenn du anfängst, manches Mal ist das Problem, wir wollen es dann besonders gut meinen und wir erzählen unsere Lebensgeschichte super ausführlich und die Leute halten sich schon die Ohren zu und sagen, ich will es gar nicht mehr hören. Also fasse deine Geschichte kurz. Du musst also auswählen, was will ich bringen. Beachte diese Lebensgeschichte. Es geht nicht darum, dein Leben zu verherrlichen. Diese Lebensgeschichte ist eine Brücke. Du führst ein normales Gespräch. Jemand kommt zu dir und sagt, ich habe so Probleme, ich weiß nicht mehr, wie ich mit dem Leben zurechtkommen sollte. Und dann fängst du an. So sah mein Leben auch mal aus. Voller Probleme. Ich wusste nicht mehr, wie ich zurechtkommen sollte. Und dann erzählst du, wie du zu Jesus kamst. Dann erzählst du, wie Jesus deine Probleme beseitigt hat und wie er Herr deine Probleme geworden ist. Verstehst du? Das ist die Brücke. Jemand hört dir zu. Und während er dir zuhört, hast du ein Ziel. Ich will ihm das Evangelium bringen. Denn diese Geschichte, diese Brücke ist noch nicht das Evangelium. Jetzt gehst du den nächsten Schritt weiter, aber da kommen wir dann gleich zu. Mache nur eine Seite. Ich sage, sonst wird das für die Leute, werden sie ungeduldig. Erzähle deine Geschichte auf eine interessante Weise. Ich meine nicht, dass wir jetzt Dinge erfinden müssen, sondern erzähle sie interessant. Erzähle du, ja, so ging es mir auch mal. Weißt du, aber dann passierte das. Und jetzt geht es mir so. Erzähle es interessant. Ne? Also nicht so, wir wollen ja, wenn wir die Geschichte erzählen, ich erzähle sie dir jetzt und wehe, du bekehrst dich danach nicht. Also wir wollen, nein, du willst eine Brücke haben, denn du willst das Evangelium bringen. Du willst die gute Nachricht bringen. Du willst ihnen klar machen, wie sie gerettet werden. So, also erzähle deine Geschichte kurz und erzähle sie interessant. Dann, wenn du deine Geschichte aufgeschrieben hast, auf deinem DIN A4 Blatt, dann lies deine Geschichte dir selber mehrmals laut vor. So lernst du sie auswendig und du lernst auch flüssig zu reden. Also nicht vielen oder vielen Leuten ist es nicht gegeben, fließend Dinge zu erzählen, Dinge weiterzugeben. Wir haben so, wenn wir dann auch was weitergeben, dann wollen wir vielleicht aufschreiben, dann hängen wir aber sehr stark am Zettel. Aber wenn wir an den Zettel hängen, das berührt nicht unbedingt die Menschen. Sondern lies deine Geschichte, deinen Lebensbericht, deine DIN A4 Seite, lies sie mehrmal, fünfmal oder von mir aus 10-mal, lies sie dir laut vor. So lernst du deine Lebensgeschichte auswendig. Und du kannst sie frei erzählen und du kannst sie dann auch interessant erzählen. Lies deine Geschichte einem Partner vor. Suche dir ein Gegenüber, einen Bruder, eine Schwester mit dem oder aus deinem Hauskreis. Und lies dieser Person deine Geschichte vor. Und dieser Partner kann dir helfen, zu verbessern, was er nicht versteht, was zu fromm klingt. Und was du vielleicht interessanter gestalten könntest. Ihr wisst, manches Mal, wenn wir unsere Lebensgeschichten erzählen, die sind so kanaanäisch geprägt, dass der ungläubige Mensch gar nicht weiß, wovon wir reden. Wir reden von Kanaan und er denkt, wir waren in Kanada. Verstehst du? Also wir sollten das Evangelium interessant, verständlich oder unsere Lebensgeschichte verständlich drüber machen. So nicht unbedingt, oh, da kam der Herr und in seiner großen Güte und er offenbarte sich und er erschien mir und dann sah, dann werden alle Leute sagen, aha, ich bin bei einem Spinner gelandet. Ja? Ich bin jetzt bei einem Abgedrehten gelandet. Denn ich will keine Hallos in meiner Wohnung haben, dass mir da einer erscheint. Dann kriegen die Leute eher Angst davor. Ich will diese Hallos nicht haben. Ich will, erzähle ganz nüchtern, normal deine Geschichte. Verständlich, aber interessant. Und gucke, wenn jemand sagt, ich will sie nicht hören, okay, dann erzählst du sie eben nicht. Dann, das ist ja das Recht eines jeden Menschen. Aber weißt du, du musst wissen, dass Menschen gerne Geschichten hören. Vor allem hören sie gerne Geschichten, wenn sie negativ sind. Wenn du sagst, da ist jemand, der sagt, ich habe so Probleme in meiner Ehe. Und du kennst es und sagst, ich hatte früher immer Streit mit meiner Frau. Bei uns flogen die Fetzen. Das will jeder hören. Er will wissen, wie flogen bei euch die Fetzen. Das will er hören. Und dann kommst du und erzählst, wie du aus dieser Situation herausgekommen bist, als Jesus in euer Leben, in eure Ehe kam. Und dann erzählst du, was Jesus, was seitdem geschehen ist, wie jetzt dein Leben aussieht. Ich hoffe, nicht fetzig. Also, wie beim ersten Schritt. So, Menschen hören gerne Geschichten. Und die Geschichte, deine Lebensgeschichte, ist eine, die beste Brücke, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen dann das Evangelium zu bringen. Deine Geschichte ist, wie ich sagte, nur eine Brücke für das Evangelium. Sie ist nicht das Evangelium. Frage auch die Person nicht, ob sie deine Geschichte und das Evangelium hören möchte. Erzähle einfach. Was meine ich damit? Also wir haben ja so die Neigung oder die Art, wir wollen ja nicht aufdringlich sein. Ich möchte ja niemanden zu nahe treten. Und wir fragen, kennst du schon Jesus? Dann ist es schon zu. Die Leute sagen, nein, danke. Darf ich Ihnen was von Gott erzählen? Nein, danke. Verstehen? Wir durch unsere falsche Fragestellung verschließen wir schon die Tür, dass Menschen uns überhaupt gar nicht anhören wollen. Sondern erzähle frei die Geschichte. Mir geht es so, wenn ich mit Menschen rede, dann rede ich wirklich ja unfromm, einfach normal. Ich erzähle, was für Probleme waren, was für ein Typ ich war, wie Jesus gekommen ist und wie er Dinge verändert hat, was dadurch neu wurde. Einfach ganz normal, ohne fromme Schnörkelei. So, die Frage also nicht, darf ich Ihnen was erzählen, sondern wir sprechen davon, dass du Leute ausgewählt hast. Du hast eine Liste genommen und du hast eine erste Zielgruppe, 5 Personen, für die betest du. Heiliger Geist, bereite sie vor. Ich will sie zu Christus führen, damit sie nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben und zu Jüngern Jesu werden. Ich will, dass sie Jünger werden, dass sie dasselbe tun, was ich tue. Ich will sie zu Jünger machen. Heiliger Geist, bereite sie vor. Und dann wirst du in Kontakt mit diesen Menschen kommen, sicherlich nicht plump oder unweise, sondern du wirst, es sind ja Leute aus deinem Umfeld, aus deiner Familie, deine Kollegen. Vielleicht ist es so, dass du einen Kollegen hast und du bist schon 5 Jahre in der Firma und keiner weiß, dass du Christ bist, weil du das bisher verheimlicht hast, weil du es vielleicht peinlich fandst, keine Ahnung. Aber für dich wäre jetzt so die Möglichkeit, wenn er auf deiner ersten Zielgruppe ist, du sagst, ich nehme die, alle, die in Afrika sind, die ich kenne, kommen auf die erste Zielgruppe, das meine ich jetzt nicht, sondern die erste Zielgruppe, Gott, welche sind das? Die erste Zielgruppe und dann ist er dieser Arbeitskollege in deiner ersten Zielgruppe. Und du gehst her und dann wäre zum Beispiel das Gespräch, dass du so beginnen könntest, du, wir sind jetzt, ich bin jetzt schon 5 Jahre in dieser Firma. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, dass ich überhaupt Christ bin. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Aber ich wollte es dir ganz einfach mal sagen. Versuche eigentlich, du hast eine Art zu sprechen. Und am besten ist es, dass du so gar nicht anfängst, sondern weil der Heilige Geist die Person vorbereitet, wird es ein Gespräch geben. Es wird irgendwie ein Problemgespräch vielleicht geben. Es wird vielleicht ein Krankheitsproblem geben. Was auch immer es geben wird. Auf jeden Fall wirst du ein Gespräch haben und dann kannst du sagen, ich bin ja schon 5 Jahre, sage ich jetzt, erfunden hier in der Firma und ich will dir nur sagen, mir ging es auch mal so, wie es dir gerade geht, lieber Kollege, sage ich jetzt mal. Und dann erzählst du, Dann habe ich Jesus kennengelernt. Und dann änderte sich das und das. So ist mein Leben heute. Und dann erzählst du ihm gleich das Evangelium. Frage nicht, darf ich dir das Evangelium erzählen? Darf ich dir die Lösung anbieten? Nein, geh und erzähle ganz einfach die Lösung. Ich habe eine sehr interessante Geschichte gelesen. Ein Pastor schildert, dass er morgens immer oder öfter in ein Restaurant ging, dort ein kleines Frühstück zu sich genommen hatte. Und wenn er in dieses Restaurant kam, dann fragte der Restaurantbesitzer oder dieser Kaffeebesitzer immer, möchten Sie ein Ei? Und dann sagt nein, sagte jedes Mal war nein. Wenn er die anderen Kunden fragte, möchten Sie ein Ei, dann sagten alle nein, weil das Ei kostete immer etwas extra. Also wenn er fragt, nein. Und dann sagte er, eines Tages bin ich in einem anderen Restaurant gewesen und ich habe dort, und da kam diese Bedienung oder dieser Chef zu mir und sagt, ein Ei oder zwei? Und er sagte, ich sagte eins. Und dann sagt er, dann sagt seine Frau kam und sagt, Schatz, wieso hast du ein Ei bestellt? Du bestellst doch nie ein Ei. Ja, sagt sie, der hat mich anders gefragt. Der hat nicht mehr gefragt, wollen Sie ein Ei? Der hat mich gefragt, ein oder zwei. Und ich habe gesagt, ein. Und er sagt, ich habe ihn beobachtet. Jeden Gast, jeden, der im Restaurant war, fragt er, ein Ei oder zwei? Und keiner sagte nein, alle nahmen ein Ei. Verstehst du, es kommt darauf an, wie stellst du deine Frage? So, also überlege auch mit Weisheit, wie du ein Gespräch führst oder wie du ein Gespräch beginnst. Ein oder zwei. Frage nicht, wollen Sie ein Ei? Eins oder zwei. Frage nicht, wollen Sie das Evangelium hören, meine Lebensgeschichte hören? Erzähl sie einfach. Denn derjenige kann sagen, nein, erzähle sie ganz einfach. Das, deine Geschichte und dann das Evangelium. Also, wir sind hier jetzt schon beim Wie. Wie ihr merkt, wir wissen nicht wie. Nachdem du also die Brücke geschaffen hast, deine Geschichte erzählt hast, und wie gesagt, es sollte kurz sein, höchstens 1 bis 3 Minuten, damit der Mensch nicht ungeduldig wird. Das ist ja nur eine Brücke. Du willst eine Brücke haben zu ihm, um ihm das Evangelium zu bringen. Und dann erzählst du ihm gleich, deine Lebensgeschichte ist gewählt, und dann erzählst du ihm gleich zum Beispiel, wie man gerettet wird. Oder wie erhält man Heilsgewissheit, wie auch immer. Oder arbeitet dir ein Thema heraus, wo das Evangelium transportiert wird. Ganz kurz, sollte auch nicht länger als 1, 2 DIN A4 Seiten sein, dass du das ganz kurz erklärst und diese Person dann zu Jesus führst. Du hast deine Brücke geschaffen durch deine Geschichte. Du hast jetzt gesagt, wie man gerettet wird, wie man Heilsgewissheit bekommt. Und jetzt führst du diese Person, wenn sie sagt, ja, ich möchte das. Und wir haben gebetet, dass der Heilige Geist die Menschen vorbereitet. Der Heilige Geist hat diese Personen, die zu deiner Zielgruppe gehören, vorbereitet. Er hat schon alles getan, damit sie offen werden für das Evangelium. Wenn sie nicht offen sind, werden sie dir auch von vornherein sagen, ich will das gar nicht hören, interessiert mich nicht oder was auch immer sein mag, ich will es gar nicht. Aber du hast gebetet, du hast deine Zielgruppe, du betest und der Heilige Geist zeigt dir diese 5 Personen, die deine erste Zielgruppe sind. Diese erste Zielgruppe, die segnest du, betest du und dann wird der Heilige Geist das Gespräch eröffnen. Du kommst mit deiner Brücke und bringst ihnen das Evangelium und führst sie dann zu Christus. Seid ihr mit mir? So. Dann, wenn du diese Person zu Jesus geführt hast, lehre diese Person, das Evangelium sofort in der gleichen Weise an andere weiterzugeben, wie sie es bei dir empfangen hat. Gib der Person dein Evangelium, deine Lektion schriftlich. Ich kann dir empfehlen, wenn du also dieser Person, und vielleicht solltest du 2, 3, 4 Wege in deiner Tasche haben, an einem DIN A4-Blatt, wie der Weg des Heils aufgeschrieben wird, wie man gerettet wird, wie man Heilsgewissheit bekommt, warum Jesus in die Welt kam, die Erlösung, das Evangelium. So wie du sagst, das ist die Botschaft, die ich gerne rüberbringen würde, damit dieser Mensch Jesus kennenlernt und Errettung findet. So, dieses dein Evangelium oder diese deine Message, die hast du einstecken. Jetzt ist diese Person, hat ihr Leben Jesus gegeben. Und dann setzt du dich am besten gleich mit dieser Person hin, wenn es die Gelegenheit gibt, oder besuche sie spätestens am nächsten Tag. Setzt du dich mit dieser Person hin und sagst, guck mal, hier habe ich nochmal aufgeschrieben, das ist die Lektion. So habe ich dir gerade erklärt, wie man Heilsgewissheit bekommt, wie man gerettet wird. Schau an, das ist gewesen, das hast du gehört, das habe ich dir gesagt, das hast du beigebracht. Und dann gibst du dieser Person dein Evangelium, dein Blatt und sagst, Du hast jetzt Jesus kennengelernt, du bist gerettet worden. Gehe in dein Umfeld, mach dasselbe, was ich mache. Bete zu Gott, er soll dir ein paar Leute zeigen, die offen sind jetzt für ihn, und fange sofort an, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Bring ihnen die gute Nachricht und bring den, den du zu Jesus geführt hast, bring ihn in die Gemeinde. Bring ihn einfach in die Gemeinde. Wir sehen, es sind einfache Punkte. Ich sagte, dass ich heute in diesem Bereich nochmal so hineingehen will. Wir werden, wenn wir umgezogen sind, da werde ich sowohl in Darmstadt als auch in Michelstadt so machen, dass die Leute, die sagen, ja, ich will als Jünger leben, ich will als Jünger Jesu leben, für diese Leute, mit denen werde ich mich treffen. Wir werden diese Dinge zusammen durchgehen. Wir werden diese Dinge auch miteinander üben. Aber jetzt, bis wir umgezogen sind, übe es schon alleine. Übe es mit einem Partner. Ehepartner sind deinem guten Vorzug. Und wenn du dein Zeugnis dem anderen vorliest, dass er gucken soll, ob das gut verständlich und in Ordnung ist, wenn er dann sagt, also das finde ich sehr fromm, dann sei nicht beleidigt, sondern dann korrigiere es. Denn er ist ja der, der dir Verbesserungsvorschläge macht, wie du deine Botschaft oder dein Evangelium, das, deine Brücke am besten präsentieren kannst, um Menschen zu Christus zu finden. Das Ganze ist ja, das Ziel ist, dass Menschen gerettet werden, dass sie Jünger Jesu werden. Geht hin, macht jeden Menschen auf dieser Erde zu einem Jünger. Das ist der Auftrag Jesu. Das ist der Befehl, den wir haben. Und der, der sich bei dir heute bekehrt, bekommt sofort den gleichen Auftrag, das, was wir heute durchgegangen sind. Das heißt, du gehst mit ihm dasselbe durch. Du zeigst ihm, schreib deine Lebensgeschichte auf. Gehst mit ihm dasselbe durch. Gibst ihm deine Lektion, weil er wahrscheinlich noch keine ausarbeiten kann über Heilsgewissheit jetzt. Sagst du, und das mit denen, die du jetzt sprichst, die zu Jesus führst, gib ihnen diese Lektion, geh mit ihnen diese Lektion durch. Kopiere sie und gib sie auch gleich weiter an den anderen, dass die wieder dasselbe machen, und bring sie in die Gemeinde. Das ist der Weg für Multiplikation. Das Evangelium von jedermann verkündigt. Gott erwartet, dass du und ich in unserem Umfeld das Evangelium weiterbringen. Und wir sollten, ich sagte es letzte Woche schon, nicht auswählen. Jesus hat gesagt, der Seemann, der sät in einen vierfachen Acker. Also wir sind ja so, dass wir, mal gucken. Wir sind ja so, dass wir Menschen aussuchen wollen. Also ja, ich glaube, der ist immer so freundlich, der lächelt immer so, der könnte bereit sein. Also wir selektieren gleich. Oder wir denken dann, naja, der ist zu alt. Der ist sowieso schon dem Grab nahe. Ich sollte doch Jüngere nehmen, die noch das Leben vor sich haben und die dann die gute Nachricht weiterbringen. Ich möchte euch gerne eine Geschichte vorlesen, die mich sehr erfreut und auch begeistert hat, von einem Mann, der zu einem Training ging, und nämlich genau zu so einem Training, wie ich euch das hier jetzt vorgestellt habe, wie das auch in der T4T-Bewegung so praktiziert wird, wo diese eine richtige Jüngerschaftsrevolution stattfindet. Also wo in diesen 10 Jahren, und ich sagte ja schon, es ist nur die Spitze des Eisbergs in diesem asiatischen Land und in den angrenzenden Ländern, 1,7 Millionen Menschen zum Glauben gekommen sind, fast 160.000 Hausgemeinden gegründet wurden. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Man hat das nachgeforscht, und die das Buch auch geschrieben haben, die haben das nachgeforscht. Und das Interessante auch, das kann ich dir auch empfehlen, diese Leute, die so arbeiten, andere zu Christus führen, sie schreiben auf, wen sie zu Christus geführt haben, und schreiben auch wieder auf, wie der wieder welche zu Christus führt. Und sie haben so bis in die 19. Generation hinein, oder die 19. Generation, die schon das Evangelium weitergetragen hat, weitergegeben hat. So, und ein alter Mann, der kam mal in so ein Training. Ich dachte, ich lese euch das doch mal vor. Ich fand das ganz toll. Also nach so einem Abend, als sie zusammengesessen hatten, als nächstes fragte ich, wie viele Menschen sie das Evangelium mitgeteilt hätten und wie viele von diesen an Jesus gläubig geworden wären. Einer sagte, er hätte mit 3 gesprochen und einer sei Christ geworden. Ein anderer hatte mit 5 gesprochen, aber keiner von ihnen kam zum Glauben. Ein alter Farmer hatte das Evangelium mit vielen Menschen geteilt. Ich erinnere mich nicht mehr genau, mit wie vielen. Aber 11 von ihnen wurden durch sein Zeugnis in jener ersten Woche Christ. Er gab sein Zeugnis, indem er sagte, ich wurde vor über 20 Jahren gläubig, aber niemand hat mich je gelehrt, wie ich das Evangelium weitergeben kann. Doch nach dem Training in der letzten Woche war ich sehr begeistert. So ging ich durch mein Dorf und klopfte an jede Tür. Ich redete mit allen Leuten und 11 wurden Christen. Das war für alle sehr ermutigend. Du siehst also, die Ernte ist da, aber wenn wir nicht hingehen, wenn wir kein Augenmerk für die Ernte haben, verpassen wir sie. Ich sagte ja schon, als Jesus beim Jakobsbrunnen war und das Gespräch mit der Samariterin hatte, die Jünger, die hätten keinen einzigen zum Glauben geführt. Aber durch Jesus, der die Ernte im Blick hatte, kommt fast die ganze Stadt zum Glauben. Fast die ganze Stadt kommt zum Glauben. Die Jünger hätten keinen einzigen zu Christus geführt. Sie haben gesagt, das sind Samariter, denen sagen wir das sowieso nicht. Und das ist hier überhaupt auch nicht die Zeit. Außerdem ist es Mittag und es ist heiß. Jeder hat das Recht auf kühles Wasser und ein Essen. Also sie hatten ihre ganzen irdischen Argumente, warum man das nicht tut, was Jesus jetzt tat. Aber Jesus spricht mit dieser Frau. Sie erkennt, es ist der Christus. Und sie bringt die ganze Stadt zu Jesus. Die ganze Stadt bittet Jesus, 2-3 Tage zu bleiben. Und der größte Teil der Stadt glaubt. So, wir haben oft, ich sagte es schon mal in einem anderen Zusammenhang, oft so dies, dass wir sagen, jetzt ist nicht die richtige Zeit. Jetzt ist nicht die richtige Zeit. Und das ist ja, was Jesus in Johannes 4, glaube ich, es sagt. Dort sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate bis zur Ernte. Und Jesus sagt das so gar nicht. Er sagt diesen Jüngern, die überhaupt nicht peilen, dass die Ernte vor der Tür ist, da in der Stadt, wo sie sind. Er sagt ihnen, sagt nicht, es sind noch 4 Monate. Die Ernte ist jetzt. Sagt nicht, es ist noch 4 Monate. Die Ernte ist jetzt. Und dieser alte Farmer, wenn er nicht gewusst hätte, dass er verantwortlich ist für sein Dorf, für seinen Ort, er wäre nicht gegangen und die Menschen wären nicht zum Glauben gekommen. Aber horche, wie es mit ihm weitergeht. Durch ihn entdeckte ich eine wichtige Wahrheit. Der Heilige Geist erwählt Menschen, nicht wir. Wenn ich die Wahl gehabt hätte, so hätte ich ihn nicht ausgewählt, vielleicht noch nicht einmal trainiert. Er war alt und sah nicht besonders gut aus. Seine Sprache war schwer zu verstehen, aber Gott hatte ihn erwählt. Das war die zweite wichtige Lektion für mich. Wir müssen jeden Menschen trainieren. Später als die Bewegung schon gewachsen war, gab derselbe Mann ein weiteres Zeugnis. Also das war jetzt 2000, als er diese Lektion gelernt hatte und 11 Menschen zu Christus geführt hatte. Und jetzt ist es im Jahr 2001, also im darauffolgenden Jahr. Er gab ein weiteres Zeugnis. Jeden Morgen stand er um 5 Uhr auf und las die Bibel. Er hatte 2 Stunden des Gebets und Bibelstudiums. Von 7 Uhr früh bis 5 Uhr nachmittags arbeitete er auf seinem Feld. Um 5 ging er nach Hause, duschte sich, kochte und kümmerte sich um seine alte Mutter. Von 7 Uhr abends bis Mitternacht leitete er 4 verschiedene Gruppen an mehreren Abenden pro Woche in seiner Stadt. Später im Jahr 2001 begann er in nur einem Jahr 110 Kleingruppen, dieser alte Farmer, 110 Kleingruppen und wurde der hauptamtliche Pastor dieser Gemeinde. Ich war sehr glücklich. Schließlich wurde er einer meiner großen Trainer. Es ist also Gott, der die Person auswählt. Wir wissen es nie vorher, darum triff keine Auswahl, trainiere jeden und dann lass Gott auswählen. Also wir sehen einen Mann, ein alter Farmer, sogar schwer verständliche Sprache. Innerhalb eines Jahres bilden sich durch seinen Einsatz, durch sein Mitteilen des Evangeliums in seinem Ort, bilden sich über 110 Hausgemeinden. Und du kannst das lesen, ich lese sehr viele Geschichten im Moment darüber, weil mich das total ja interessiert. Überall auf der Welt funktioniert es auf die gleiche Weise. Geht hin, an die Hecken, an die Zäune, in die Gehöfte, sagt Jesus, an die Häuser, geht hin und sagt es den Menschen. Nicht kommt her, sondern geht hin. Sie gehorchen dem Missionsbefehl, und bringen das Evangelium hin. Und ich lade dich ein, lass uns miteinander auf diese Reise gehen, dass wir unsere Stadt für Jesus erreichen. Dass wir unserer Stadt und unserem Land das Evangelium mitteilen. Und ich habe dir einen kurzen Weg gezeigt. Wir werden das zusammen in einem Bereich, wie gesagt im April, uns nochmal zusammensetzen. Und dann werden wir es näher anschauen. Und wir werden einfach auch miteinander die Dinge besprechen und miteinander trainieren. Was sie so haben, ist, dass jeder Gläubige in der darauffolgenden Woche, also heute hat er sich getroffen und am nächsten Sonntag kommt er zurück und gibt Rechenschaft, wie ist die Woche gelaufen, also positiv, liebevoll Rechenschaft. So und so vielen habe ich das Evangelium gesagt, so und so viele haben sich bekehrt, so und so viele haben abgelehnt. Sie berichten das, erzählen das, stärken sich gegenseitig, geben sich Zeugnis gegenseitig, erbauen sich gegenseitig und gehen in die nächste Woche rein. Aber jeden, den sie zu Jesus führen, der wird sofort trainiert, noch am Bekehrungstag trainiert, mach jetzt das Gleiche, was ich heute mit dir gemacht habe. Erzähle in deinem Umfeld von Jesus. Und ich glaube, wenn wir anfangen, so wirklich positiv aggressiv das Evangelium zu verkündigen, dass wir Resultate erzielen werden. Denn in deinem Wohnblock, in dem du lebst, gibt es eine Ernte. In deiner Straße, in der du lebst, gibt es eine Ernte. In deinem Dorf gibt es eine Ernte. Nur wenn wir nicht zu den Menschen hingehen, wenn wir nicht zum Herrn gehen und sagen, Heiliger Geist, bereite diese oder diese Leute vor, dann werden wir die Ernte verpassen, dann werden die Menschen verloren gehen. Und Jesus sagte, um nochmal zu dem Gleichnis zurückzukommen, mit dem vierfachen Ackerfeld, der Seemann und du und ich, wir sind Seemänner, seht überall aus. Er seht an manches Feld am Wegesrand und Jesus sagt, da kommt der Teufel und nimmt es den Leuten wieder weg. Trotzdem wird er gesät. Manches wird auf das Felsige gesät, da fällt der Same auf das Felsige. Aber weißt du, wir beurteilen, da in diesem Felsigen, in diesem harten Gebiet, da ist bestimmt keine Ernte. Wir sind schon wieder mal am Selektieren. Wir sollten das Evangelium überall, in jeden Bereich hineintragen und es dem Heiligen Geist überlassen, Menschen zu überführen und die Ernte einzusammeln. Seid ihr mit mir? Die Ernte einzusammeln. Denn es gibt die Ernte in unserer Stadt. Es gibt die Ernte in unserem Land. Und wenn wir uns aufmachen und das Evangelium voranbringen oder die unter die Dornen, und dann sagt er, und dann ist die, die auf gutem Acker gefallen sind. Wir gucken und sagen, das könnte guter Acker sein, da streue ich aus. Das, glaube ich, ist nicht so ein guter Acker, streue ich nicht aus. Aber Jesus sagt, streue überall aus. Streue breit, bringe es jedem. Bringe es dem, der dorniges Leben, der trockenes Leben führt, der oberflächlich am Wegesrand lebt. Bringe es jedem. Geh an die Hecken und Zäune, sag es jedem. Und überlasse es den Heiligen Geist, die Menschen vorzubereiten und herauszuziehen, die bereit sind für das Evangelium, für die Rettung Jesus anzunehmen. Überlass es Gott. Lass es uns nicht selber selektieren. Und wir werden die Ernte einsammeln. Wir werden, was bei uns natürlich auch in Gemeinden sehr stark ist, wir kümmern uns ja als Gemeinden seelsorgerlich ja meistens um die, die am Wegesrand gesät ist. Ah, dann nehmen sie mit Freuden das Evangelium auf und dann ist man 4 Wochen wieder nicht da oder 6 Wochen. Oh, jetzt müssen wir dem hinterherlaufen und hinterherlaufen. Die Bibel zeigt uns nicht, dass wir das tun sollen. Dann haben wir solche, die auf das Felsige gesät ist und die haben keinen Grund. Sie, wenn dann Druck und Verfolgung kommt, dann sagt der Herr, dann sagen sie dem Glauben ab und gehen zurück. Und wir gehen und arbeiten jetzt an denen, hey, werde fruchtbarer Boden, sei nicht felsig. Und wir beschäftigen uns mit diesen Menschen oder mit denen unter die Dornen. Die Lust, die Lebenslust, Sorgen des Lebens, Betrug des Reichtums. Ich muss erst mal mehr Geld verdienen und wenn ich mehr Geld verdient habe, dann werde ich mich auch einsetzen. Dann versuchen wir zu überzeugen, du, es ist nicht gut, nur auf Geld zu verdienen aus sein. Es ist wichtiger, das Evangelium zu verkündigen. Wir versuchen, Leute, die manchmal überhaupt nicht wollen, die sich entschieden haben für einen Nicht-Jünger-Lebensstil, wir versuchen sie gewaltsam manches Mal in etwas reinzuquetschen und wir vernachlässigen und vergessen dadurch das fruchtbare Feld, die Frucht bringen. Die laufen ja gut, da müssen wir uns ja jetzt nicht so kümmern, bei denen klappt ja alles gut. Aber Gott sagt, denen, die gut laufen, die Frucht bringen, um die kümmere dich, dass sie noch mehr Frucht bringen. Um die kümmere dich, dass sie gestärkt werden, dass sie trainiert werden. Wir sind sehr problemorientiert in unseren Gemeindediensten, inklusive wir hier. Wir wollen helfen, wir sehen Not, aber du musst sehen, das sind Menschen, die sagen, ich will aber nicht jetzt ganz Jesus nachfolgen, Kohle ist meine Priorität. Da gibt's Leute, die sagen, ich will jetzt nicht Jesus nachfolgen, ich habe eher Lust auf Party und sonst was ich will mein Leben leben, wie ich will. Und wir mühen uns und kämpfen, sagen, komm, leb doch bitte dein Leben nicht so, geh nicht Party, kommst in die Hölle. Und wir versuchen, diese Leute zu bekneten. Und was machen wir? Nach 6, 7, 8 Jahren Arbeit, die wir in sie investiert haben, sagen sie eines Tages doch wieder Tschüss. Verstehen? Und Jesus zeigt uns nicht, dass wir das tun sollen. Wir sollen ganz klar uns auch um die kümmern, die Frucht bringen und ihnen helfen, noch mehr fruchtbar zu sein. Und es dem Heiligen Geist zu überlassen, welche Leute und wo er Leute auswählt. Ich glaube, das ist ein guter Weg, den du beschreiten kannst für deine persönliche Evangelisation. Warum? Du und ich, wir haben einen Befehl, das Evangelium zu verkündigen, weil die ganze Welt auf dem Abgrundweg ist. Wem sollen wir es sagen? Jedermann. Jedem, den wir treffen, allen Völkern, was soll man? Jedem sollen wir zu einem Jünger machen. Nicht nur zu einem Gemeindeglied, nicht zu einem Worshipper oder Anbeter im Gottesdienst. Nein, zu einem Jünger, dem lehret sie halten, lehret sie allem zu gehorchen, was ich euch geboten habe. Und der Heilige Geist ist derjenige, der in uns das wirkt. Und dann, wie machen wir das? Mach es mit dieser Liste, wie ich es gesagt habe. Vielleicht heute Abend, wenn du zu Hause bist. Oder morgen, wenn du Zeit mit Gott verbringst. Nimm dir ein Blatt Papier. Sag, Herr, ich möchte all die Menschen jetzt aufschreiben auf diesem Blatt Papier, die ich kenne, die in meinem Lebensumfeld sind, die zu meinem Umfeld gehören. Ich möchte diese Leute, diese Namen alle auf meine Liste schreiben. Vielleicht hast du den Bäcker, der dir jeden Morgen die Brötchen reinbringt und du weißt gar nicht mal, wie der heißt. Dann schreib auf, der Bäcker, der mir die Brötchen bringt. Schreib es auf und dann bete für diese Menschen auf dieser Liste. Viertelstunde, ja, bete und dann geh und sag, Herr, welche fünf sind die ersten, meine erste Zielgruppe? Und dann betest du diese fünf Leute, und die teilst natürlich alle anderen auch zweite Zielgruppe und so, wie ich schon sagte, auf. Die erste Zielgruppe, Herr, ich bete jetzt für diese Menschen in dieser ersten Zielgruppe. Und ich bete, Herr, dass du ihre Herzen vorbereitest, dass du ihre Herzen öffnest für Jesus, dass sie zu Jesus kommen, gerettet werden und dass sie Jünger Jesu werden. Dann betest du für sie und dann wird der Heilige Geist selber dir, du wirst zu diesen Menschen gehen oder wirst in Kontakt sein, wie auch immer, und der Heilige Geist selber wird dir Wege zeigen oder wird dir den Weg ebnen, dass du deine Lebensgeschichte erzählen kannst und dass du das Evangelium zu diesen Menschen bringen kannst. Und so werden wir sehen, wie man in der Stadt anfängt, über Jesus zu reden. Stell dir mal vor, jeder von uns, die wir heute Abend hier sind, jeder von uns macht seine Liste aus seinem Umfeld. Weißt du, wie viele Menschen wir da erreichen? Wahrscheinlich ein paar tausend, aber vielleicht ein paar hundert, aber sehr viele, sehr viele, sehr viele Menschen. Und ich denke so manches Mal, da hab ich auch manches Mal schon mich kritisch fast angelegt mit Leuten, die sagen, ja, Gott hat mich berufen zum pastoralen Dienst. Und sage ich, wie stellst du dir das vor? Ja, einmal will ich eine große Gemeinde übernehmen. Ach, sage ich, du willst also das übernehmen, wofür du nie geschafft hast, wofür du nie deine Arbeit und deine Kraft eingesetzt hast. Du willst das übernehmen, wo ein anderer für geschuftet hat und dich ins fertige Nest setzen. Ich habe gesagt, geh hin, gründe eine eigene Gemeinde, fang eine neue Gemeinde an und werde ihr Pastor. Aber nicht auf diese Art und Weise. Seht ihr, das ist so, da habe ich mal Gehalt, da habe ich mal Auskommen und so. Nein, dieser alte Mann ist für mich beeindruckend. Inzwischen ist er der Pastor seines Dorfes. Hätten wir nie gedacht, hätten wir nie ausgewählt. Der kommt doch nicht an. Der kommt doch bei der Jugend gar nicht an. Der kommt doch dort nicht an. Und man versteht ihn kaum, wenn der predigt, die Hälfte verschluckte. Weißt du, aber er verändert seine Welt. Er beeinflusst und verändert seine Welt. So, lasst uns unsere Welt beeinflussen und verändern. Amen. Und ich hoffe, dass ich diese Nachricht nicht nur gepredigt habe. Ich hoffe, dass ich solche unter uns finde, die sagen, ich werde das jetzt umsetzen. Und dann berichte mir. Sage mir, wie es dir ergangen ist. Erzähl es mir, schreib mir eine E-Mail oder sprich mich hier an. Also du hast dann, wenn du das machst, wenn du in das reingehst, hast du bei Gesprächen Vorrang vor allen anderen. Dann gehörst du nämlich zu meinen Lieblingsjüngern. Okay? So, wenn du das tust. So, also lass uns diese Dinge tun und die Welt zu Christus führen. Jesus hat einen hohen Preis bezahlt, damit die Menschen gerettet werden. Er hat einen hohen Preis bezahlt. Und du und ich, wir können die Welt verändern. Amen. Sag deinem Nachbarn, du und ich, wir können die Welt verändern. Und jetzt frage deinem Nachbarn, willst du? Jetzt guck mal, was er dir antwortet. Willst du die Welt verändern? Frage deinen Nachbarn. Willst du? Okay. Halleluja. Vater, ich gebe dir alle Ehre, allen Lobpreis und allen Dank. Herr, ich bin einfach nicht zufrieden und du auch nicht, wie es in unserem Land so abgeht, dass so wenige Menschen zu Jüngern Jesu werden. Vergib uns, Jesus, dass wir so an dir gesündigt haben und deinen Auftrag nicht ausgeführt haben, jedem das Evangelium zu bringen und alle zu Jüngern zu machen. Vergib uns, Herr. Vergib es uns, Herr. Herr, und ich bin entschieden und ich sage auch für uns als Gemeinde, für alle, die mitgehen wollen, wir sind entschieden, Herr, das zu ändern, den Unterschied zu machen. Nicht nur Ja sagen, Ja, Herr, und dann das doch nicht tun, sondern die dir gehorsam sind, den Missionsauftrag ausführen, den du allen gegeben hast, denen, die an mich glauben. Ich danke dir, Herr, dass du uns helfen wirst und dass du ja derjenige bist, der vorbereitet und der die Menschen überzeugt, Heiliger Geist. Und dass wir sie einfach nur noch zu Jesus führen müssen, weil du diese großartige Arbeit an ihnen getan hast, sie überführt hast von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Ich gebe dir alle Ehre, Herr. Ich gebe dir alle Ehre. Danke, dass du uns hilfst, Herr, den Auftrag auszuführen und zu leben. Wirklich zu leben. Jesus erzählt einmal eine Geschichte von einem Vater, der zwei Söhne hatte. Und der Vater sagt dem einen Sohn, geh und mach diese Arbeit. Und der Sohn sagt, ja, das mache ich. Und dann sagt Jesus, aber er hat ja gesagt, aber er ging nicht hin, er tat es nicht. Da war der andere Sohn, und der Vater sagt, Junge, bitte erledige diese Sache. Und er sagt, nein, Vater, das mache ich nicht. Das ist mir zu viel, wie auch immer, das mache ich nicht. Aber Jesus sagt, als er alleine ist, kommt er in sich und sagt, warum sollte ich meinem Vater nicht gehorsam sein? Und er geht, obwohl er nein sagt und tut es. So, wenn wir in unsere Welt, in unsere Gemeinden, in unserem Land auch reinschauen, ist es ja in der Regel so, Herr, dein Wille geschehe. Wir beten das. Ich will, Herr, ich entscheide mich zu tun, was du willst. Und dann tun wir nicht, wozu er. Er hat schon entschieden, was wir tun sollen, nämlich die gute Nachricht zu bringen. Das heißt, wir sagen Ja und leben Nein. Und ich glaube, dass es für uns als Gläubige an der Zeit ist, dass wir Ja sagen und auch Ja tun. Und wenn du und ich bisher irgendwo Nein gesagt haben, dann sollten wir sagen, ich ändere das in ein Ja. Ich werde das tun, Herr. Ich werde diesen Weg beschreiten. Ich werde tun, was du mir aufgetragen hast. Das ist leicht zu sagen, so, wenn Aufruf ist, wenn der Heilige Geist uns anspricht, dann betroffen zu sein. Ich las die Geschichte von einem Gebiet in Asien. Und diese Missionsleute, sie suchten in diesem riesig verzweigten Gebirge und Tälergebiet suchten sie nach Gemeinden, weil dort irgendwann mal das Evangelium verkündigt worden war. Aber es war im großen Teil untergegangen und in einem Tal fanden sie dann Leute, die glaubten, Gemeinden, die noch an das Evangelium glaubten. Und sie gingen hin zu ihnen und sagten ihnen, ihr habt von Gott den Auftrag, ihr seid hier unter eurem Volk, um eurem ganzen Volk das Evangelium zu verkündigen. Und ihr seid Gott bisher ungehorsam gewesen. Ihr habt das Evangelium nicht verbreitet. Ihr lebt hier schön abgeschottet in eurem Tal. Ich dachte, so wie wir in unseren Gemeinden oft. Und habt nicht das Evangelium verbreitet. Und der Heilige Geist überführte dieses ganze Tal so stark, dass alle Gemeinden und Gläubigen sagten, wir werden jetzt das Evangelium verkündigen. Wir versprechen, dass wir das tun. Und sie sagten zu den Missionaren, kommt ihr bitte in 2-3 Monaten wieder und trainiert uns, wie wir das machen können. Und der Schreiber dieses Buches, er sagt, wir sind dorthin nach dieser Zeit, um jetzt diese Gemeinden im Tal zu trainieren. Und dann kamen wir dorthin und dann haben sie, nein, wir wollen kein Training. Wir haben die Kosten überschlagen. In unserem Land gibt es so viel Verfolgung und Druck. Wenn wir jetzt die Nachbardörfer versuchen, mit dem Evangelium zu erreichen, dann wird man uns verfolgen und vielleicht sogar töten. Und wir haben Angst davor, wir wollen das nicht. Und wir wollen keine Schulung. Er sagt, es war ein Riesenrückschlag. Und eine Riesenenttäuschung natürlich für sie, die dort helfen wollten. Aber Gott hat dann einen anderen Weg geöffnet. Er hat andere gefunden, so dann, dass dieses ganze Gebiet dann schließlich zu diesen 1,7 Millionen Gläubigen wurde. Aber die Gemeinde, die Gemeinden, die in diesem Tal waren, lehnten es ab. Der Preis ist uns zu hoch. Die Luft in unserem Land, die politische und der Druck, die Verfolgung ist uns zu hart. Und sie haben es nicht getan. So, sie waren so, sie sagten erst ja und dann lebten sie nein. Und ich wünsche mir, dass du heute mit Gott etwas festmachst und sagst, Gott, ich werde ein Jünger Jesu werden. Ich werde aufhören, nur ein Gemeindeglied zu sein. Ich will ein Jünger Jesu sein. Und ich will dir gehorchen. Zu dem Gehorsam zählt der Missionsbefehl. Geh hin und mach jeden Menschen zu einem Jünger. Das ist der Befehl, den er uns gegeben hat. Und ich wünsche mir, dass du heute das mit Gott festmachst und sagst, Herr, ich entscheide mich, den Missionsbefehl zu leben. Ich entscheide mich, diesen Missionsbefehl zu leben. Und ich danke dir, dass du mich bei einem Jahr erhältst. Und dann fängst du an, mit dem Herrn diese Schritte zu gehen und dieses Land zu erreichen. Aber es ist wichtig, dass du eine Entscheidung vor Gott triffst. Es zeigt uns auch in dieser Geschichte, Überführung, einen Menschen zu überführen, heißt noch lange nicht, dass er danach auch richtig lebt oder das Richtige tut. Viele Menschen sind von Sünden überführt worden und leben, kurz nachdem dieser Eindruck vorbei ist, leben sie doch wieder weiter ihr verkehrtes Leben. So, dass unser Jahr ein Jahr wird und dass du heute zu Gott kommst. Herr, ich will dir gehorsam sein. Ich will deinen Missionsbefehl leben. Ich bin gerettet worden und ich bin vor allem auch zu dem Zweck gerettet worden, damit andere durch mich gerettet werden. Ich bin zu dem Zweck gerettet worden, dass andere durch mich gerettet werden. Ich sagte euch, als ich im Gefängnis damals saß, dann selbst durch die Telefonleitung im Haus haben wir gesprochen. Ich fand gestern so lustig, irgendjemand hat da einen Bericht im Fernsehen gegeben und wir konnten ja nicht miteinander reden und so weiter, waren verschiedene Etagen, die waren inhaftiert, die Leute. Dann haben wir einfach das Wasser aus den Rohren weggestoßen und das klappte besser als ein Telefon. Dann kannst du durch die ganzen Rohrleitungen kannst du dich unterhalten. So haben wir es damals im Knast auch gemacht. Wasser raus, jemand rief am Fenster, hey, komm mal am Bello, komm aufs Klo. Wasser durchgeschoben und dann telefoniert. Und bis wir dann merken, Mensch, da sind noch ganz Teil anderer Leute an der Telefonleitung und hören mit. Wir haben heute viel einfachere Wege, das Evangelium zu verkündigen. Lass es uns tun und mache heute mit Gott das Fest. Okay.